und herzlich willkommen zum Contextual Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los!
Sehr schön, sind wir mal wieder zusammen, Angelika. Ich freue mich sehr, dich auch zu sehen und vor allem, dass wir heute diese Folge aufnehmen können, die wir schon lange in der Planung haben, mit einer ganz besonderen Gast, den wir uns freuen, auch diesmal richtig lange ausführlich zu sprechen. Das haben wir gerade auch nochmal kurz im Vorgespräch gesagt, dass wir das ja auch im Podcast so mögen, dass es ein freies Format ist, unbegrenzt, dass wir uns nicht stressen und nicht eilen lassen müssen. Und zwar sprechen wir heute mit Annette Spiro an ihrem alten Wirkungsort. Also wir sind an der ETH Zürich, wo du ja auch arbeitest, Angelika. Und so die Idee, mit dir zu sprechen, kam eigentlich das erste Mal, als wir alle zusammen bei Constructive Disobedience waren in Braunschweig, Konferenz, die ich ja mitorganisiert habt und wo ihr unsere tollen Gäste wart und auch stark mitdiskutiert habt und manche Sachen, die ihr da eingeworfen habt, zum Beispiel auch Fragen zur Architekturqualität, die haben mich auch irgendwie weiter beschäftigt und ich dachte, es ist schön, wenn wir in der Dreierrunde uns den Themen widmen, aber auch nochmal zurückschauen, was hast du eigentlich alles erlebt in deinem langen Architekturleben? Wie siehst du eigentlich die ganzen Debatten, die wir jetzt so haben? Und genau, ich freue mich.
Ich sag vielleicht auch noch kurz, woher ich dich kenne. Also ich unterrichte hier auch an der ETH und du hast ganze Generationen geprägt an der Schule. Auf jeden Fall ist so. Wenn man hört, wie früher das erste und das zweite Jahr waren, dann hört man ganz oft deinen Namen. Also du stehst auf jeden Fall für eine prägende Zeit, die hier an der Hochschule passiert ist. Und die ETH steckt ja gerade auch in der Curriculumsrevision. Und es wird natürlich auch sehr stark reflektiert, was und wie wurde in der Vergangenheit diese Lehre gemacht und wie schaut man in die Zukunft. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, die auch mit dir zu besprechen. Was heißt Architekturlehre heute? Wie hast du deine eigene Ausbildung erlebt? Wie hat sich das verändert in der eigenen Zeit deiner Wirkung? Und wie blickst du vielleicht nach vorne? Also was denkst du, müssen wir heute ändern? Was ja auch sehr, sehr spannend ist, mit Menschen, die aus einer anderen Generation sind, zu reden, wie geht's eigentlich weiter in der Zukunft? Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Gedanken dazu. Und wir starten wie immer mit einer kleinen Selbstvorstellung. Annette, wer bist du und was machst du?
Gut, vielen Dank zuerst für die Einladung, die mich sehr freut. Es war eine ganz tolle Sache in Braunschweig. Ich habe diesen Titel gelesen, Konstruktiver Ungehorsam, es hat mir sofort gefallen. Und so war es dann auch wirklich toll. Also vielen Dank. Und ich bin Annette Spiro, ja, und ich bin Architektin und war 15 Jahre an der ETH, 10 Jahre im ersten Jahreskurs, Professur für Architektur und Konstruktion und dann noch 5 Jahre im zweiten und daneben natürlich auch noch Forschung und Diplomanden. Ich habe eigentlich, mein Weg ist nicht so geradlinig verlaufen. Ich habe nach dem 9. Schuljahr eine Ausbildung gemacht an der damaligen Kunstgewerbeschule, heute ZHDK, in Vorkursfachklasse für Schmuck und Gerät. Das ist eigentlich eine Ausbildung als Gold- und Silberschmiedin. Und habe dann die Matura nachgeholt und habe relativ zufällig bin ich zum Architekturstudium gekommen und dabei geblieben. Und ja, ich habe ein Büro, das immer noch da ist, ganz klein, aber das gibt es noch. Und meine Schultätigkeit ist seit einem anderthalb Jahren fertig. Ich habe jetzt noch eine Gastprofessur in England, in Cambridge, für dieses Jahr. Und vielleicht noch dazwischen wichtige Stationen waren ein Praktikum in Sevilla bei Guillermo Vázquez Consuegra, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Und dann meine vielen Aufenthalte in Brasilien, wo ich auch das erste Buch gemacht habe und einfach sogar mal ausgewandert bin und dann aber wieder zurück. Das sind so Dinge, die mich sehr beeinflusst haben.
Du hast vorhin gesagt, du bist bei der Architektur geblieben, als du über das Studium gesprochen hast. Was hat dich am Studium begeistert oder wieso bist du dabei geblieben?
Also ich habe mir weniger den Beruf als solchen überlegt, sondern das Studium hat mich einfach, fand ich toll. Ich bin auch so, ich habe als Goldschmiedin gut Modelle bauen können und habe dann zuerst meiner Schwester, die studiert hat, ab und zu mal ein Modell gebaut in diesen letzten Nächten. Und dann hat mein Freund, mein damaliger Freund, heutiger Mann, auch Architektur studiert. Und ich habe auch da wieder einfach so ein bisschen Einblick gehabt. Und eigentlich war ich da oben in diesen berüchtigten, durchgearbeiteten Nächten. Und ich fand das damals toll, die Atmosphäre. Die Seminarwochen war ich immer ganz neidisch und dachte, das ist ein schönes Studium. Was das dann heißt in der Wirklichkeit, wenn man Architekt ist, habe ich mir erst später überlegt. Aber das Fach fasziniert mich noch heute, genauso wie am Anfang. Das ist wirklich der Grund, dass ich da beigeblieben bin.
Du hast ja in den 80er Jahren hier studiert, ne? Was war denn das damals für eine Zeit? Also was hat euch beschäftigt? Was hat, welche Themen habt ihr in den Entwürfen bearbeitet? Wer waren deine Lehrer? Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen von deinem Diplom erzählen. Was hast du da gemacht und wer hat dich betreut?
Die Schule war noch etwas kleiner, also das DEARCH. Und es war viel homogener als heute. Wir hatten noch so die klassische moderne Unterrichte bekommen. Also wir mussten Corbusier studieren, los, alle diese Mies war ein Thema, sehr klassisch. Und ich habe das dann erst später richtig begriffen, wie verhaftet eigentlich, wie klar so der Kanon war. Und dann gab es aber auch Gastdozenten. Ich habe 3 Semester bei Heinz Theser aus Wien studiert und das war eine komplett andere Herangehensweise, als was so an der ETH gepflegt wurde. Hat mir unglaublich gefallen. Also es war schon nicht ganz homogen, aber es gab eindeutig ein Kanon, nach dem man sich gerichtet hat. Das ist aber nicht nur die Schule gewesen, sondern auch die Zeit generell, oder? Und das hat sich dann etwas aufgeweicht mit der Postmoderne, die aber hier eher verpönt war. Und so langsam hat sich das dann etwas, war diese Einheit nicht mehr so stark, oder?
Kannst du so ein bisschen beschreiben, wer war damals an dieser Hochschule? Mhm. Welche Namen? Weil diese in der Schweiz oder beziehungsweise in Zürich ist ja die ETH die Architekturwelt. Ja. Also was hat das geheißen? Was war das für ein Ökosystem? Und wie muss man sich zu dieser Zeit ein Studio vorstellen? Also wie war das, in so einem Studio zu sein?
Also die Lehrer, so wichtige Lehrer waren jetzt nicht für mich persönlich, aber schon sehr dominant damals noch Schnäbli, gerade in seinen letzten Jahren, Dolf Schnäbli. Dann kamen später dazu Fabio Reinhardt mit Miroslav Schick, die so diese analoge Architektur, das war neu hier. Und für mich von den klassischen Professuren an der ETH war Flora Rüscher sehr wichtig, weil ich habe bei ihr diplomiert. Sie war auch verrückterweise die einzige Frau im ganzen Departement. Ich glaube sogar die erste Professorin überhaupt. Also unglaublich heute, oder?
Die erste Professorin an der ETH. Also auch innerhalb der kompletten Schule, nicht nur der Architekturfakultät. Das ist richtig, ja?
Ja, das war auch vielleicht noch ein Einfluss, diese Tendenz aus dem Tessin. Das waren so vielleicht die prägenden Figuren. Und ich habe auch bei Rüscher diplomiert. Das war ein Thema Friedhof und Krematorium. Das klingt so etwas düster, aber das hat mich unglaublich fasziniert. Darum habe ich auch sofort Diplom gemacht, weil das etwas über dieses Funktionalistische hinausging. Die Studios hast du gefragt, oder? Und die waren eigentlich genau gleich wie heute. Also die Assistenten waren natürlich wichtig, im ersten Jahr ganz besonders, weil man da nicht so viel Kontakt hatte zum Professor. Aber ich würde sagen, die Art und Weise, wie man am Tisch Kritik geübt hat, wie man die Projekte am Ende vorgestellt hat, hat sich wenig geändert.
Aber war in deiner Studienzeit, kam da auch schon das Thema CAD auf? Also hattet ihr schon Computer? Wahrscheinlich noch nicht, ne?
Nein, erst als, ich war ja auch mal Assistentin, da kam das so langsam auf. In meiner Studienzeit war das noch kein Thema.
Weil ich habe das vorher mit den Studios gefragt, weil da habe ich gerade das Gefühl, dass man schon auch versucht oder es wird drüber nachgedacht, ist dieser Modus noch der richtige? Ne? Dieses Thema, wie übt man eine gute Kritik? Mhm. Wie spricht man mit den Studierenden? Und das Setup, es gibt eine Professur und dann kommen alle ins Studio und man kopiert quasi den Stil der Professorin oder des Profs.
Die Meisterklassen.
Genau, die Meisterklassen. Da habe ich gerade das Gefühl, es gibt schon einige Lehrstühle, die versuchen eher zu sagen, das ist unsere Methodik. So würden wir das machen. Wir geben euch das an die Hand und schauen mal, was ihr damit dann macht. Mhm. Also da habe ich gerade das Gefühl, da gibt es so ein paar Verschiebungen oder Tendenzen. Wie blickst du auf das?
Also die Meisterschule gab es damals vielleicht noch eher, aber nicht nur. Also ich habe auch bei Professoren studiert, wie zum Beispiel Ernst Studer, der überhaupt keine Meisterschule machte. Das würde ich jetzt nicht mal so, es ist sicher heute ein bisschen vorbei, aber das war damals auch nicht einfach so. Und ich glaube, die Tischkritiken, die finde ich nach wie vor, das ist einfach ein intimes Gespräch. Das sehe ich keinen Grund, das zu ändern. Diese Schlusskritiken in dieser hierarchischen Form, wo das Publikum sitzt und man so quasi so etwas alleine vor seinen Projekten steht, das ist für mich nicht eine mögliche, aber sicher nicht die einzige Form der Kritik. Also ich kenne jetzt zum Beispiel, ich war mehrmals bei Momoyo Kajima eingeladen und die hat ein neues Format getestet, wo die Kritiker einfach so sich im Raum bewegen und die Gäste und die Studentinnen und Studenten holen dann so, was sie wollen. Und das fand ich ein sehr interessantes Format. Man kann dann zuhören, wo man will. Es hat nicht diesen präsentativen Charakter. Aber ich würde nicht das eine gegen das andere. Ich finde es schön, wenn man vielleicht sogar verschiedene Formate ausprobiert, oder? Aber dieses Einschüchternde, das ist sicher, da bewegt sich was und das finde ich richtig.
Ich glaube aber, dass es oft gar nicht so sehr mit dem Format zu tun hat, sondern einfach sehr viel, wie man mit den Leuten spricht, ne? Wie man sitzt.
Und da gab es schon Dinge, die heute nicht mehr denkbar wären, so. Wirklich, dass man so ein bisschen gemaßregelt wurde, auf eine Art, wie das heute undenkbar ist. Hoffe ich. Ja.
Ich will noch eine Frage zur Tischkritik stellen, wenn ich darf. Was macht für dich eine richtig gute Tischkritik aus? Also wir sind ja auch beide in der Assistenz. Gib uns mal gute Tipps.
Ja, ich finde, es ist eine heikle Gratwanderung zwischen Vermitteln und nur so Trickern, oder? Also ich finde schon, erstens muss man offen sein, muss sich auch nicht scheuen, eine harte Kritik zu üben, einfach immer in einem richtigen Ton. Aber sicher falsch ist, wenn man sagt, wie es geht. Oder das finde ich, das macht keinen Sinn. Das Schönste ist, wenn man so rausspürt, was der Student oder die Studentin eigentlich will, wohin er steuert und das möglichst aufnehmen kann. Also mein Wunsch war immer, dass die Studentinnen ihre Projekte machen, oder? Die zu ihnen passen, die ihnen gleichzeitig wollen sie was lernen, oder? Also es ist so ein, ja, keine Gratwanderung, es wäre falsch, aber eine Balance zwischen Vermitteln und auch einfach bisschen Hinweise geben.
Es wird ja oft darüber gesprochen, wie eigentlich die Tischkritik für die Studierenden ist, aber man kann das ja vielleicht auch mal aus der Lehrendenperspektive spiegeln, dass es ja ein sehr intensiver Moment ist, weil die Studierenden kommen mit etwas, was man noch nicht kennt. Man hat eine Sekunde und dann muss man im besten Fall angemessen und hilfreich reagieren, ne? Und das ist, ich finde, also ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und mag es auch wirklich gerne. Aber es ist auch, finde ich, für den Lehrenden, es ist eine große Herausforderung. Man muss, damit es gut ist, sehr viel leisten, sehr viel wissen. Ich finde es auch, also ich merke, das ist jetzt so anspruchsvoll. Es ist gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Und man muss auch, ich finde, es wird ja immer gerade über die Lehre gesprochen und es muss freier werden. Und ich sehe das aber immer, man darf es auch nicht zu frei machen. Gerade am Anfang, also im ersten Jahr Bauko, ne, wenn die kommen und teilweise, manche haben ein bisschen Erfahrung, manche jetzt waren in der Lehre, manche wissen aber gar nichts. Man muss spüren, welche Art Begrenzung man jedem Studierenden zuteil werden lassen kann. Und ich finde, dass die Tischkritik ganz toll ist. Man muss sich aber als Lehrende auch da wirklich gut, also man muss wissen, wie man das gut macht, weil es teilweise auch, es geht ja stundenlang und es ist, manchmal ist es so, wie man ist wie ausgesaugt. Das finde ich irgendwie wichtig, dass man das auch mal so, es sind nicht nur die Studierenden.
Das ist sehr schön, es gefällt mir, wie du das sagst, weil ich war auch Assistentin und nach diesen 2 Tagen ist man komplett ausgelaugt. Mhm. Und ich finde das aber schön, das Stichwort hilfreich, oder? Weil nur Kritik alleine ist dann doch etwas zu wenig. Zu viel Hilfe ist schwierig, aber ich finde schon, dass man auch aufzeigen darf, was hingehen könnte oder was man für Möglichkeiten sieht. Und einfach nur Kritik. Das Schwierige eigentlich ist ja für die Studierenden am Anfang überhaupt zu verstehen, was ein Kriterium ist. Weil es ist nicht falsch und richtig, das haben viele am Anfang etwas Mühe. Denken, ist es jetzt gut oder nicht? Nein, kann man nicht sagen. Also dieses überhaupt ein Verständnis schaffen für Kriterien, die doch eine gewisse Gültigkeit haben, auch wenn sie nie ganz scharf sind, das finde ich das Anspruchsvolle, oder?
Ich finde den Aspekt, den du vorher genannt hast, ne, dieses Spüren, was brauchen die Personen vor dir oder diese eine Person vor dir, ist, finde für mich total essentiell. Mhm. Also ich habe es auch tatsächlich recht oft schon erlebt, dass die Leute gesagt haben, boah, das war jetzt total gut, dass du so direkt gesagt hast, was das Problem ist oder was nicht funktioniert, ne? Also tatsächlich auch in Anführungszeichen Lob einer strengen oder sehr direkten Kritik. Und gleichzeitig aber eben dann so zu erzählen oder so zu geben und gleichzeitig noch Hilfestellung zu geben, dass sie dann den nächsten Schritt machen können. Also so dieses Gespür zu haben, wie kann man mit wem sprechen und was brauchen die gerade.
Das ist auch individuell, oder?
Absolut. Und das macht's für mich manchmal auch so anstrengend, weil es halt eben dieses kurzfristige Kalibrieren nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene braucht, sondern eben auch so tatsächlich ein Gespür auf einer emotionalen Ebene, mit welcher, ja, na, was haben die auch gerade für einen Tag?
Hat man ja selber auch. Ja, da bin ich sehr gleicher Meinung. Ich finde auch, was auch noch eine Schwierigkeit ist im ersten Jahr, ist, dass das Vokabular noch gar nicht da ist. Wo man aufpassen muss, dass man nicht über Dinge redet in einer Sprache, die noch gar nicht richtig, die ist einfach noch so nicht installiert ist. Und das finde ich auch etwas, was man etwas lernen muss oder was... Ja, wir reden so unter Fachleuten in einer gewissen, wie soll ich sagen, begrenzten. Ja, einfach das Vokabular gehört auch zu diesem Lernprozess, oder?
Gerade im ersten Jahr, wie du das auch sagst, ne, man fängt bei Maturandinnen an, die vielleicht noch eben nicht mal die Sprache sprechen, noch gar keine Idee davon haben, was Architektur eigentlich sein kann. Was sind für dich die wichtigsten Kompetenzen, die man im ersten Jahr vermittelt oder vermitteln muss?
Also vielleicht 2 Sachen dazu. Das eine ist, ja, muss ich sagen, ich habe im ersten Jahr wahnsinnig gern Unterricht. Es war für mich so der tolle Grund, da herzukommen, dass das erste Jahr finde ich einfach super, weil man irgendwie so Türen aufmachen kann und Feuer entfachen. Und ich glaube, da gibt es für mich so wie 2 Pole, die beide gleichberechtigt sind, aber es braucht beide. Das eine ist, ich finde, Architektur ist eine Disziplin, Konstruktion auch sowieso. Und das muss man, also da gibt es ein Regelwerk, es gibt eben ein Vokabular, es gibt die ganze Geschichte. Man lernt ja eigentlich nicht in der Schule, sondern von dem, was gebaut ist über Jahrtausende. Und das zu vermitteln, finde ich, ist für mich so wie auch eine Wissensvermittlung, ganz klar, ganz wichtig, oder? Dass es nicht beliebig ist, sondern eben Kriterien gibt. Auf der anderen Seite finde ich es enorm wichtig, dass man Aufgaben stellt, wo man die Lösung selber nicht kennt, wo man einfach wirklich auch die Experimentierlust und das Vorwagen im völlig unbekannten Terrain fördert. Also das Experiment braucht es auch. Ich finde, es ist so eine Mischung zwischen Empirie und Wissen, und das ist ein Gleichgewicht, finde ich, sehr zentral. Und wenn wir, also ich habe im ersten Jahr immer Aufgaben mir ausgedacht, die erste Aufgabe war ein Hut, oder? Weil ich dachte, das ist etwas, das ein Anfänger so gut kann wie ein, weiß nicht was, gestandener Architekt. Es braucht Fantasie, es braucht Erfindungsgabe. Und das fand ich schön, wenn man am Ende, wenn die Studierenden das Gefühl haben, ich mache etwas, das kein ABC ist oder eine Fingerübung oder überhaupt eine Übung, sondern. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich diese ganz elementaren Dinge sind ja auch für die, ist ein Leben lang das, was uns beschäftigt. Also mich in der Architektur beschäftigen diese Themen, Raum, Licht, wie ist etwas zusammen. Also das ist wirklich das Basics, die sind ja nicht etwas für Anfänger, sondern eigentlich für alle. Und das macht es so interessant, dass man eben nicht Tonleitern übt oder Fingerübungen, sondern einfach sich eigentlich mit dem Wesen der Architektur beschäftigen kann, trotz Erstjahreskurs und Anfängen.
Ich finde das auch. Also ich habe eine unglaubliche Zuversicht auch entwickelt durch diese Lehre im ersten Jahr, weil es ist beeindruckend, wie weit die Leute sich entwickeln in diesem ersten Jahr, wie sie ja nicht nur eine Sprache lernen, sondern auch eine Schrift der Zeichnung. Also wir setzen das halt auch so noch ein. Also wir begrenzen im ersten Jahr so, dass es einfach alles noch mit der Hand gezeichnet werden muss. Es macht effizient, man macht nicht zu viel, und dieses nicht zu viel machen ist, finde ich, sehr gut. Und ich glaube, das ist aber gut, was du gesagt hast mit dem Hut. Man muss immer auf eine Anschlussfähigkeit auf den bisherigen Erfahrungsraum.
Das war der Punkt. Ja. Auch keine Voreingenommenheit. Weil man sonst diese Bilder reintransportiert, wie ein Haus aussehen soll, das spielt noch gar keine Rolle, oder?
Das finde ich zum Beispiel sehr interessant, wenn ich jetzt die Studierenden von heute mit meiner eigenen Studienzeit vergleiche, die ja auch noch gar nicht so lange her ist. Aber in der Zeit hat sich halt das Internet und die sozialen Medien entwickelt. Es gibt ganz viel Architekturbilder. Wir leben in einem Bildersturm sozusagen. Und natürlich arbeiten die auch so, ne? Die suchen sich immer alles raus. Alles ist immer mit einer Referenz hinterlegt. Wenn ich an mein eigenes Studium denke, war es halt so, klar, ich bin in die Bibliothek gegangen, aber ganz viel war eigentlich bildlos, erstmal im Kopf. Und ich finde, das ist so eine fundamentale Änderung. Man kann sich ja dieser Verfügbarkeit des permanenten Bildes gar nicht entziehen. Und es ist ja auch so algorithmisch, wenn man einmal nach einer Architekturrichtung, ne, wird es immer wieder vorgeschlagen und so. Und das, finde ich, macht es teilweise auch ganz schwer, weil das ist ja auch so, man kann ja noch gar nicht so richtig entscheiden, was sind die Kriterien für eine gute Referenz.
Das hat sich sehr geändert. Vielleicht noch ganz kurz zurück zu diesen Erstjahresfragen. Etwas, was mir eben auch ganz wichtig war, ist, dass man wirklich so die Grundlagen lernt und nicht Standardlösungen, weil die Technik ändert sich laufend, also mich hat es nicht interessiert, den Studenten beizubringen, wo die, wie sagt man?
Dampfsperre.
Ja, genau, die Dampfsperre ist, sondern dass sie wirklich so die ganz elementaren, die was trägt nicht, wie verknüpft man Bauteile, was sind die Grundprinzipien von Schichten, von Gießen, von Zug- und Druckkonstruktionsprinzipien, weil ich glaube, dann können sie erstens mal selber erfinderisch sein und auch etwas, so wie wenn man die Grundlagen kennt, dann kann man es weiterentwickeln. Und wir haben relativ wenig so eben Schichtenaufbau. Klar muss man das wissen, aber nicht unbedingt am ersten Tag. Oder? Aber jetzt nochmal zurück zu den Bildern. Das habe ich beobachtet in diesen 15 Jahren. Wie man, oder von meinem Studium zu heute, wie man wirklich viel mehr mit diesen Referenzen konfrontiert ist, ob man will oder nicht. Und das muss man lernen. Das finde ich auch. Das war früher einfach, weil man ging in die Bibliothek, sehr gezielt, hat irgendwas Tolles entdeckt. Oder? Und das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt heute. Was macht man mit diesen Bildern? Wie kann man die überhaupt einordnen? Oder? Weil ich finde Referenzen sehr hilfreich, aber sie können auch unglaublich Schaden anrichten, wenn man sie zu wenig kritisch verwendet oder nicht den Kontext nicht kennt. Oder?
Ja, es ist, glaube ich, eine ganz andere Art von Suchen heute. Ne? Man geht nicht mehr in die Bibliothek und wartet darauf, dass das eine Bild raussticht, sondern es ist eher eine Flut, also ein volles Fenster, und aus diesen ganzen Dingen muss man etwas raussuchen. Also ich glaube, dass das Kriterium, ich habe manchmal das Gefühl, diese Überraschung in der Art und Weise, ich habe die sehr oft beim Modellbauen erlebt, ne, dass man irgendwas zusammengebaut hat und gab es auf einmal so einen überraschenden Moment, dass sich was Schönes ergeben hat. Ich glaube, das wird so ein bisschen ersetzt durch, man muss eher aus einer Masse, aus ganz vielen Dingen etwas auswählen.
Was schwierig ist, finde ich. Also finde ich auch selber persönlich schwierig. Aber so ist es, das muss man akzeptieren. Aber das vermisse ich etwas in dieser Flut, dass man so Entdeckungen machen kann. Irgendetwas finden, was, ja.
Jetzt haben wir relativ intensiv über die Studierenden und was die vielleicht erleben sollten, gesprochen im ersten Jahr. Was würdest du sagen, was sind aus einer Lehrperspektive für den Mittelbau und Professoren wichtige Rahmenbedingungen? Mhm. Also was wäre die Idealsituation, um so ein erstes Jahr zu unterrichten?
Also was ich an der ETH geschätzt habe, sind zwei Dinge. Das ist die totale Lehrfreiheit. Natürlich kann man nicht etwas anderes machen, aber eigentlich gibt es keine Lehrpläne im klassischen Sinn, so dass man nicht mehr an einen Stoff gebunden ist. Das fand ich toll. Und das andere ist, dass man seine Assistenten selber auswählen kann. Das ist nicht an jeder Schule so. Und das war für mich extrem wichtig, weil im ersten Jahr hat man eben bis zu über 300 Studierende. Das kann man gar nicht. Also die Person, die eigentlich so den wichtigsten Kontakt macht und am meisten eröffnet und weitergibt, ist der Assistent oder die Assistentin. Und darum war mir das, ich habe wahnsinnig viel Zeit und Aufwand getrieben, um Assistentinnen und Assistenten zu finden, die, ja, wo ich denke, ja, die dürfen, die darf man oft mit den Erstjahresstudierenden konfrontieren. Und das war für mich schon auch Erfahrung. Das gehört auch dazu. Also ich fand es auch toll, oder es war Bedingung, dass die Assistentinnen und Assistenten ein eigenes Büro betreiben und wissen, wie es wirklich geht. Und dann aber natürlich die Motivation ist das Wichtigste, oder dass man einfach gerne weitergibt, gerne vermittelt, Freude hat am Metier und das irgendwie vermitteln kann. Also der Mittelbau finde ich extrem wichtig. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und darum lohnt sich da wirklich, ja. Das Angebot ist ja toll. Ich meine, wir sind so verwöhnt gewesen. Ich war immer total stolz auf mein Team, weil ich fand einfach, die waren super. Und das macht natürlich viel aus. Und ich finde auch, die Professoren sind wirklich verantwortlich. Böse Assistenten, da ist am Ende der Chef schuld.
Ich finde schon, ist es tatsächlich, finde ich, auch immer noch so, also selbst für, wenn man selbst im Mittelbau ist, es ist wirklich toll, welche Leute hier sind, mhm, und wen man alles treffen kann. Weil also diese Auswahl, auch wenn es manchmal sind, ich sage manchmal, sind so wie kleine Königreiche, all diese Professuren, weil es natürlich auch in sich dann so geschlossene Systeme sind teilweise. Aber per se ist es wirklich toll, welche Positionen und welche unterschiedlichen Erfahrungen der Mittelbau hier auch einbringt. Ne? Also es ist ja von außen ist ganz oft so, dass man nur die Professorinnen-Ebene so sehr bewusst wahrnimmt. Aber was hier noch alles im Gebusel sonst so in Anführungszeichen da ist, ist wirklich auch sehr beeindruckend und toll.
Ja, ich meine, wenn ich mich an mein eigenes Studium zurückerinnere, die Assistenten haben zum Teil mehr geprägt vielleicht. Natürlich der Professor dahinter hat das ganze Setting gemacht und die Leute wahrscheinlich eben auch ausgewählt. Aber das, was einem dann am Tisch vermittelt wurde, das ist schon über die Assistenten gekommen, oder?
Wer war die prägendste Figur für dich im Studium?
Vom Mittelbau oder überhaupt? Ja, ich glaube schon dieser Gastdozent, Heinz Thesar. Das war für mich eine super tolle Zeit und ich habe so wie ganz andere Herangehensweise an Architektur gelernt. Konträr zu dem, was hier so normal war, aber unglaublich inspirierend.
Wie ging es denn für dich dann so weiter? Du hast dann Diplom gemacht und das ist ja, du hattest es ja schon eben erwähnt, ich würde sagen, mir geht's auch so, man hat irgendwie Lust auf das Studium gehabt und man mochte das auch total, wie das läuft, wie auch irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl, was man hat und dann ist man fertig und dann kommt der Berufseinstieg und das ist natürlich eine ganz andere Welt, ne?
Ja, ich habe bei Herzog Dümmerau angeheuert. Das war damals ein ganz kleines Büro. Wir waren irgendwie zu fünft oder sechs, kann man sich kaum mehr denken. Und das war natürlich ein ganz schöner Einstieg, muss ich sagen. Obwohl ich, das darf ich jetzt sagen, in Konstruktion gar nicht so gut fand. Und da ein bisschen gelitten habe, wenn ich plötzlich einfach so einen Schnitt zeichnen sollte und eben nicht genau wusste, wo die Dampfschwelle liegt. Also das war schon nicht so einfach, aber es war einfach schön, in einem Büro zu arbeiten, wo man einfach weiß, es kommt gut, kommen schöne Projekte. Und das war mein Einstieg, ein guter Einstieg.
Hey! Kurze Pause. Zur Erinnerung, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Würdest du sagen, du hast nach den Dingen gesucht oder sind die Dinge eher zu dir gekommen?
Ich glaube, das ist immer irgendwie nicht so klar. Ich habe wenig gezielt. Meine ganze Karriere war eigentlich ein Zufall am anderen. Aber man muss natürlich auch bereit sein, wenn dann so eine Chance kommt. Und das habe ich immer. Also ich glaube, ich habe viele Chancen gekriegt, sie dann aber auch gepackt. Aber ich habe mich jetzt nicht um eine Stelle bemüht in der Lehre. Es hat mich jemand angefragt, dachte, ja, wieso nicht, versuch's mal. Dann hat es total Spaß gemacht.
Wo warst du dann Assistentin?
Zuerst bei Uri Zbinden in Lausanne an der EPFL und dann hier bei Elisabeth Blum. Die war eine Gastdozentin hier. Das war meine beiden ersten Assistenzen. Und dann viel später habe ich wieder eine Assistenz gehabt, im ersten Jahr bei Marc Angelil. Das war es dann.
Auch eine sehr prägende Figur für dich.
Ja, von dem habe ich sehr viel gelernt, das muss ich sagen.
Nee, ich finde das sehr spannend, weil so manche Figuren, auch wenn sie nicht mehr da sind, ich habe ja nicht hier studiert, was ja auch auf eine Art und Weise eher ungewöhnlich ist. Also es wird immer mehr normal, weil mehr Professuren auch aus diesem Schweiz-externen Kontext kommen. Aber ganz viele Mittelbaugeschichten sind ähnlich wie deine, an der ETH studiert, dann eine Weile weg gewesen, dann wieder zurück an die Schule. Und es ist, ich finde es ganz spannend zu beobachten, wie manche Personen so Kreise ziehen und eben auch, ne, so dann quasi schon Generationen sich auch überlagern, wo Professoren dann selbst eben bei anderen Professoren in der Ausbildung waren. Also das ist ganz interessant, wie dieses Netzwerk so ist und wie sich das auch gegenseitig beeinflusst. Vielleicht kannst du da so ein bisschen zu sagen, wie diese Wege so sich so entsponnen haben. Also dieses an der ETH studieren und dann eine Assistenz machen und dann eine Professur machen. War das oder ist es etwas, was du für wichtig betrachtest, dass das so, dass es quasi so eine Art, dass man die Schule auch kennt?
Gegenteil, ich habe sogar, also ich fand in meiner Professur immer schön, wenn es gemixt ist. Also ein, zwei, drei Assistenten aus der ETH-Vergangenheit, das ist schön, oder? Aber ich habe immer auch gesucht nach Leuten, die wirklich einen anderen Background haben, andere Blick, andere Perspektiven einbringen. Also sei das andere Kulturen, aber auch andere Schulen. Also es gab auch immer Assistenten, die eine Fachhochschule gemacht haben und eine Lehre. Das finde ich wichtig, oder? Und ich finde es schon schön, wenn man wieder zurückkommt, aber man muss unbedingt weg. Also für mich war jetzt auch Spanien eben so eine neue Welt, lateinische Welt, völlig was anderes als was wir. Solche Dinge finde ich wichtig, oder? Also wenn man da einfach so quasi die Leiter hochgehen würde, das wäre verheerend für die Schule, glaube ich. Und findet auch nicht so statt, oder?
Ich glaube, es ist auch, es wird da schon auch ein Wert drauf gelegt, dass es eben diese Erfahrung des anderen auch gibt.
Man muss wieder von außen zurückkommen.
Genau, ist aber natürlich schon eine Erfahrung in der Schweiz, ne, dass man diese Architekturzentren hat und da eigene Ökosysteme, ne, stattfinden. Ich kenne auch ein paar Leute aus Deutschland, die lange in Zürich waren, die sagen, wir mussten da weg. Wir konnten es, mussten mal was anderes sehen. Es war einfach, es war eine Enge. Die architektonische Landschaft hat eine Enge erzeugt.
Das war vielleicht auch stärker als heute, glaube ich. Also so als ich dann vielleicht in dieser Assistentenzeit oder so war, die sogenannte Schweizer Architektur unglaublich begrenzt, so mit diesen, ja, fugenlosen und vermeintlich einfachen und so weiter. Es ist ja so langweilig am Ende. Und das finde ich, hat sich, also ich finde die Architektenszene auch in der Schweiz ist viel vielfältiger geworden, lebendiger und interessanter. Gleichzeitig gibt es ein paar Professoren aus dieser Zeit, die finde ich ganz toll vermittelt haben. War ja nicht alles nicht gut oder so, aber einfach dieses, so wie wir das sagt, so etwas begrenzte Feld, das war ein bisschen eng.
Du hast es vorher schon anklingen lassen, eben mit dem ins Ausland gehen und dann wieder zurückkommen. Was waren für dich die wichtigsten Aspekte, die du außerhalb oder im Ausland für dich mitgenommen hast?
Also in Spanien war das gut. Ich hatte unglaublich Glück mit einem tollen Architekten, der mir die ganze Stadt, die ganze Geschichte näher gebracht hat. Aber es war ein viel tieferes Verständnis von dem, was da ist, als hier. Das hat mich dann erst später, war mir das klar, dass wir jetzt an der ETH über die Baugeschichte eigentlich, klar, wir hatten sehr gute Lehrer, Öxlin oder so, super, aber so das Verständnis, das Kenntnis auch des eigenen Umfelds, der Architektur in Zürich zum Beispiel, das war relativ begrenzt. Und da war in Spanien die ganze Ausbildung, finde ich, viel fundierter und viel mehr auch mit der Geschichte verknüpft. Das war für mich neu, oder? Und dann einfach auch dieses... Ich glaube, die Moderne hat dort andere Spuren hinterlassen als im Norden, Schweiz, Deutschland, Holland vielleicht. Die lateinische Welt tickt etwas anders. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung. Und dann Brasilien nochmal ganz anders, dieses einfach auf die Zukunft schauen, das ist natürlich auch unglaublich attraktiv, wenn man damals so das Gefühl hatte, alles kommt noch und was dann leider etwas anders rausgekommen ist.
Aber ich finde es auch unglaublich interessant, aus einer konstruktiven Sicht dort zu sein. Also ich war in Argentinien für eine Summer School und in Brasilien ist es ja nochmal anders klimatisch, dass wirklich innen und außen zueinander ganz anders stehen als jetzt bei uns. Also in Argentinien war das auch so. Ich denke, in Brasilien ist es noch das Außen nach innen und so. Das ist, ganz einfache Detaillösungen gab, ganz anders so Minimaldetails einfach selbst gebaut wurden. Das ist viel normal. Also hier ist das ja immer was Besonderes. Da war das aber wirklich einfach ganz normal. Es gab ganz andere durchdetaillierte Lösungen mit ganz anderen Betrachtungswinkeln. Vor allem aufgrund, dass es eben nicht dieses, was ist es so bei uns, also in Deutschland ist ja mal 20 Grad minus 10 Grad. Das ist ja der Bereich, in dem sich unsere Wand aufspannt. Und dort ist das ja anders. Und ich finde, das merkt man ganz stark eigentlich in der ganzen gebauten Umwelt. Ne?
Ja, ich glaube, sind also klar, das Klima ist natürlich viel netter zum Bauen. Und aber auch diese Sicherheitswahn ist nicht so vorhanden, oder? Also man experimentiert auch mehr, glaube ich. Und in Spanien war das wieder anders, da war das Handwerk extrem hochwertig und auch interessanterweise war die Zeit noch da, sich dem zu widmen.
Du hast ja das Stichwort Sicherheit gesagt und ich habe ja einiges gelesen, mir einiges angeguckt im Vorhinein des Podcasts und da ist mir natürlich auch dein Essay in der Werkbau und Wohnen aus dem Jahr 2014 in die Hände gefallen, wo du ja geschrieben hast, wir brauchen mehr Zeit und weniger Absicherung und hast dieses Streben nach maximaler Sicherheit als Wahn bezeichnet und hast gesagt, das macht eigentlich unsere Branche kaputt und da hast du ja eigentlich was ausgesprochen, was jetzt langsam wird versucht, wirklich daran zu arbeiten und es zurückzufahren. Aber vor 10 Jahren war das ja noch nicht so stark im Diskurs. Welche Erfahrungen haben dich dazu gebracht, das so zu schreiben? Und hat es sich schon verbessert, oder?
Ja, ein bisschen. Also was ich damals erlebt habe, einfach im Beruf, ist so, immer wird abgemahnt, wenn man irgendwas machen will, was nicht ganz dem Standard entspricht, steht man auf verlorenen Posten. Das war in der Schule so schön, weil da gibt es keine Abmahnungen, oder? Aber das fand ich wirklich etwas zermürbend. Es gibt sinnvolle Vorschriften, dass das Feuersicherheit ist mir völlig klar und gar keine Frage, oder? Aber dieses unglaubliche Angst vor Schäden, die nicht wirklich technische Schäden sind, sondern vielleicht nur ein Rissen, das nicht so toll aussieht. Das ganze Prinzip, dass man, oder dieses Streben nach einem Bauen, das unterhaltsarm ist, das keine Alterungsspuren hat, das finde ich völlig absurd, oder? Ich glaube, man verhindert sogar ein schönes Alter damit, oder? Also das hat mich wirklich echt gestört. Und ich glaube, man verhindert damit auch so viele Innovationen und Erfindergeist wird unterdrückt.
Du hast jetzt auch schon zweimal dieses Wort Experiment fallen lassen, ja. Ne? Und auch bei Constructive Disobedience war dieses Thema, wie kommen wir eigentlich wieder ins Experimentieren, so ein ganz großes Thema. Und diese Themen, die wir jetzt gerade hatten, Sicherheit, wie geht man damit um, was kann man eigentlich noch bauen, sind ja auch eng verknüpft mit den Fragen nach, was bauen wir überhaupt noch, wie bauen wir in der Klimakrise? Wie blickst du gerade auf den aktuellen Diskurs dazu? Also wo bewegen wir uns hin, respektive wo sollten wir uns hinbewegen, aus deiner Perspektive?
Ja, da kommt vielleicht das zweite Stichwort von Zeit, oder? Das war damals, als ich das geschrieben habe, klang das noch so etwas utopisch oder so wie ein Wunschgebilde, oder die Zeit, dieses Streben, dass eine Baustelle nicht so lange dauert. Und ich meine, das ist lächerlich, wenn man sich, ich weiß, es kostet, die Bauherren bezahlen, das ist mir schon klar. Aber eigentlich ist es absurd, wenn man denkt, wie lange die Bauzeit steht im Verhältnis zur Lebensdauer eines Bauwerks. Und das klang damals noch so etwas naiv vielleicht. Und ich glaube, heute sind wir an einem Punkt, wo das tatsächlich etwas in Bewegung geraten ist. Vielleicht mit dem Verständnis für Zeit noch nicht so, aber diese Frage nach eben diesen Überregulierungen und Vorsichts, also es geht ja nie um Leib und Leben, dann ist es klar, aber so eben. Das, finde ich, wandelt sich aus dem äußeren Druck von Nachhaltigkeit. Oder das hätten wir auch vor 20 Jahren schon gewusst. Aber jetzt scheint mir das wirklich etwas angekommen zu sein, dass man sich fragt, muss man alles wieder neu bauen? Was können wir noch brauchen? Wie lange soll etwas, wie altert etwas? Da glaube ich, da bin ich sehr optimistisch. Ich finde, da hat sich was bewegt. Das Zeitverständnis ist für mich was Generelles. Ich glaube, für die Zukunft ist das, also ich finde, das ist der Luxus des Architekten, Zeit zu haben. Dafür sollten wir uns einsetzen, dass wir mehr Zeit haben. Und da glaube ich, ist noch, das ist noch nicht richtig oder noch nicht richtig. Da funktioniert noch alles wie bisher, oder? Zeitdruck.
Ja, oder hat sich sogar noch verschlimmert, ne?
Genau, also.
Nein, nicht nur in der Architektur generell. Alles soll immer schneller gehen. Ja, warum überhaupt?
Oder? Also, es gibt ja so zwei Komponenten. Also, einmal sind wir in Deutschland ja jetzt wirklich daran angelangt, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, wo man gar nicht mehr aufgrund der Regulierung eigentlich bauen kann, weil der Quadratmeterpreis aufgrund vor allem auch Schallschutzanforderungen, warum auch, wenn es wird übererfüllt, damit niemand klagt. Ne? Einfach bei was 6.000 den Quadratmeter legt oder noch höher, es ist kaum mehr möglich zu bauen. Und ich finde es interessant, weil das ist bei dem konstruktiven Ungehorsam ist das auch ein paar Mal angeklungen. Die Delphine Schmidt, die ja auch hier Assistentin ist, hat es jetzt auch wieder in ihrem Beitrag für die Publikation besprochen, dass das ja auch wirklich das Arbeitszeit einfach so hoch besteuert wird. Ne, alles Kapitalerträge, Erbe wird sehr viel geringer besteuert, aber die Arbeitszeit ist unglaublich, also in Deutschland ja mit fast der Hälfte besteuert. Und das verhindert natürlich auch, also wenn wir jetzt, es gibt ja eine Tendenz, auf die vernakulären Traditionen zurückzublicken und so, ne? Aber sowas wie jetzt ein Wellerlehmbau, eine ganz tolle Konstruktionsart, unfassbar stabil, gut gegen Erdbeben. Aber warum kann das nicht gebaut werden? Weil der muss ein Jahr lang sich setzen. Also früher wurde der aufgeschippt. Dann wurde ein Jahr lang gewartet und wurde einfach weitergebaut. Oder auch mit Holz. Ne? Das muss ja eigentlich sehr lange trocknen. Jetzt wird es mechanisch auf Schnellverfahren getrocknet. Also es würde ja so viel, wenn man an diese Zeit denkt, es würde ja auch wieder einen ganz neuen Konstruktionsraum eröffnen. Und wir hatten es ja auch, ein Schweizer Architekt hat uns ja mal beschrieben, dass er einen Umbau gemacht hat und da lagen noch Dachziegeln und er hätte das gerne weiterverwendet, aber es ist einfach zu teuer, wenn ein Schweizer Bauarbeiter einen Ziegel anfasst und den sichert. Er kann ihn nur nehmen und runterwerfen und dann geht er kaputt.
Liebe Grüße an Stefan Wöser.
Genau. Nein, da bin ich 100% einverstanden. Das ist genau das, was ich meine. Solange die Zeit Geld ist, geht nichts. Und ich weiß, das können wir nicht als Architekten ändern. Das ist eine ökonomische Frage, wie wird Zeit besteuert, wie wird Arbeit besteuert. Völlig einverstanden. Das ist für mich der große Knackpunkt, oder? Und gleichzeitig erzeugen wir eine Fülle an Freizeit, wo gar nicht weiß, ob man das so dringend braucht in diesem Maße, oder? Und wir erfinden KI, das noch mehr Zeit sparen könnte. Also irgendwie ist da, ich glaube, die Zeit ist für mich so der Fokus, wo man darüber nachdenken sollte, was bedeutet das überhaupt. Und eben, ja, Techniken vergisst man nur, weil man nicht mal so viel arbeiten, aber etwas warten müsste, bis es trocken ist und so. Absolut einverstanden.
Ich wollte ja noch mal fragen, dass ja an deinem Lehrstuhl, du hast dich ja auch mit den vergessenen Techniken sozusagen, es war ja auch ein Forschungsinteresse, ne? Ich hatte mir letztens auch, weil das in der Tischkritik oder bei einem Studierendenprojekt zur Frage stand, wie kann man eigentlich mit kurzen Stücken etwas überspannen, haben wir dann auch stark in diesem Buch hier, also Hebelstabwerke, wo ja auch dieses Paar Tradition und Innovation mit formuliert wird. Das wollte ich einfach nur noch mal fragen. Wie seid ihr auf diese Themen gekommen? Sind die zu euch gekommen, auch durch Zufall? Oder habt ihr danach gesucht?
Im Hintergrund stand eine Frage, die mich interessiert. Da gibt es so alte Techniken, die wir vergessen haben, die vielleicht wieder erstens mal sich lohnen hervorzuholen und die vielleicht eben mit den neuen digitalen Techniken plötzlich ganz andere Möglichkeiten erhalten, oder? Also diese Verbindung von neuen Techniken und diesem Wissen, das hat mich irgendwie fasziniert. Die Hebelstabwerke, das kam durch einen Assistenten, der auch das Buch geschrieben hat, Udo Tönnissen, der hat dieses Thema aufgebracht. Ich habe gar nicht, war mir gar nicht so im Bewusstsein. Also die Einzelthemen sind dann sehr oft von den Assistierenden gekommen, aber das Programm, das wir mit diesen, wir haben es zuerst genannt, wie heißt das, im Autospiegel in Amerika, wenn man zurückschaut, sind die Dinge näher, als man denkt. Also einfach diese Idee, dass man alte Techniken vielleicht wieder hochinteressant sind, weil wir andere Mittel zur Verfügung haben.
Ja, was daran ja auch interessant ist, dass es sich ja, also diese Hebelstabwerke, das wurde ja früher sozusagen durch visuell und grafisch angeordnet und ausgetestet. Sozusagen, man kann es nicht rechnen oder es ist immer noch sehr schwer zu rechnen. Und das ist ja sozusagen heute eigentlich ein Ausschlusskriterium, was man, also das sehen wir, oder ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Deutschland ist es ja auch, man kann keinen Natursteinsturz machen, man kann keinen Holzbretteinsturz machen, weil es ist ein heterogenes Material, was nicht gerechnet werden kann.
Es gibt keine Rechnungen, die ein Ingenieur unterschreiben kann, oder?
Genau, es müsste dann einzeln geprüft werden, das ist natürlich zu teuer und dass wir uns sozusagen durch unser Verständnis von Planung und Absicherung eigentlich extrem begrenzen in unserem architektonischen, baukulturellen Instrumentenkoffer. Ne?
Ich würde diese Frage gerne nochmal zurückspielen in die Lehre, oder was heißt die Frage, diese Themen, weil die, also alles, worüber wir jetzt sprechen, sind ja eigentlich nicht fürs erste Jahr, ne, in Anführungszeichen. Wie, oder auf der einen Seite, weil wir gerade auch sehr viel über Rahmenbedingungen in der Architektur sprechen, denkst du, dass diese Themen auch im ersten oder zweiten Jahr schon einen Platz finden sollten? Weil ihr habt es ja auf eine Art und Weise auch schon gemacht. Und wenn ja, wie macht man sowas, dass Studierende wirklich so ein tieferes Verständnis bekommen für, was sind denn nun eigentlich diese Einflussfaktoren in der Planung, in denen wir uns bewegen? Also die erste Frage, vielleicht teilen wir es auch, ne? Die erste Frage ist, wie spielen diese Rahmenbedingungen der Planung, ne? Also diese Zeit oder was kann man eigentlich überhaupt planen? Also spielen die Rahmenbedingungen, haben die eine Rolle gespielt, als du im ersten, zweiten Jahr unterrichtet hast?
Nein, bei mir nicht. Das wurde oft wieder, das kam immer wieder das Thema, bildet ihr die Leute aus für die Praxis, kann man die brauchen? Ich finde, im ersten Jahr, wir haben nicht über Kosten geredet, auch nicht über
Ökonomie, Zeit.
Ja, aber über Angemessenheit, das schon natürlich. Sind der Aufwand an Material und Mittel, werden die der Aufgabe gerecht? Das war ein wichtiges Thema, aber nicht im Sinne von, wie lange dauert es, wie teuer könnte das werden, weil ich finde, das muss man schon lernen.
Ja, aber dieses, also das Thema der Angemessenheit, das finde ich...
Das war sehr wichtig, immer finde ich, von Anfang an, weil das ist kein Luxusthema für mich, sondern so wie auch eine Qualitätsfrage für also wenn man sagt, was ist gute Architektur, ist das ganz sicher ein Kriterium.
Weil ich frage mich da selbst sehr stark, wie man eben mit diesen Themen umgeht in der Lehre, weil wenn man sie komplett entkoppelt, also einfach nicht vorkommen lässt, ist es irgendwie auch...
Nein, das geht auch nicht. Man kann auch nicht naive Abgänger in die Praxis schicken, das wäre ganz falsch, würde auch schadet allen, oder? Nein, das schon, aber ich habe eben, vielleicht darum war ich auch so gerne in diesem ersten Jahr, weil ich wirklich fand, da können wir jetzt das mal vorerst bisschen nach außen schieben. Und das andere, was hier ganz interessant war bei diesen Hebelstabwerken, das Rechnen war sehr anspruchsvoll. Udo Tönnissen hat selber ein Programm entwickelt, dass man das überhaupt rechnen kann, was es keine Vorbilder gab. Aber wir haben ja dann auch so Workshops und Seminarwochen durchgeführt mit diesem System. Und da war hingegen das waren dann keine Erstjahresstudenten, aber die waren unglaublich erfinderisch. Und diese jungen Köpfe, ist kein Zufall, dass man mit 20 wahrscheinlich das leistungsfähigste Hirn hat. Das hat man da gemerkt. Die haben ganz tolle Lösungen, einfach weil sie irgendwie gut denken konnten. Und da half einem Vorwissen nicht. Also wenn man genau weiß, wie man konstruiert, kommt man da zuerst mal nicht weiter. Aber wenn man irgendwie gute Überlegungen macht und testen kann, und da waren die Studenten eigentlich richtig gut darin. Das war für mich überraschend, weil es ist anspruchsvoll, aber das hat genau dieses Unvoreingenommene, das hat sich gut eingefügt, oder?
Wie bringt man den Studierenden Experimentieren bei?
Kann man nicht beibringen, wahrscheinlich. Ich glaube, wenn man die Offenheit hat und ermutigt, und wenn etwas kommt, wo man, also ich habe oft Studenten und Studentinnen gehabt, die mit Dingen gekommen sind, wo ich selber auch nichts wusste, oder irgendwelchen verrückten Bambusschnüren, Verbindungen, und wenn man da dann neugierig ist und das auch wissen will, dann finde ich, dann ermutigt man sie.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, zu experimentieren, also dass man das eigentlich eine Spezialkompetenz des Menschen ist, das zu machen. Aber das ist, also das merken wir auch ganz, ganz stark, dass es so ein bisschen verschüttet ist, wenn die Leute aus der Schule kommen. Also das sehen wir auch so, dieses so, was ist jetzt genau die Aufgabe? Was muss ich erfüllen? Und so, dass dieses, nein, du musst in Wallung geraten. Das ist das Ziel. So, du musst so. Und das, also so nach einem spätestens einem halben Jahr haben die sich, aber am Anfang ist es für manche wirklich ganz, ganz schwierig.
Am Anfang ist es schwierig, das zu begreifen, dass das geht. Und am Schluss wird es etwas verschüttet, bin ich völlig gleicher Meinung. Ich finde ganz wichtig halt, dass man dann auch Misserfolg zulässt. Es geht halt dann nicht immer, oder? Und wenn man dann irgendwie im Hintergrund doch das tolle Endprodukt vor Augen hat, dann kann man nicht wirklich experimentieren. Das ist etwas, was ich vielleicht das Kritischste finde, hier aber auch an anderen Schulen, dass viele Lehrer immer das tolle Endprojekt anstreben. Und eigentlich ist das klar, ich habe mich auch gefreut, wenn die Studenten schöne Dinge machen, gar keine Frage. Aber eigentlich geht es darum, was lernen sie und nicht, was bringen sie am Ende auf den Tisch, oder? Und das hat auch etwas mit dem Experiment tun, oder? Wenn man immer die tolle Abgabe nur im Fokus hat, dann ist es schwierig zu experimentieren. Und da muss man dann so konsequent sein und das auch estimieren, dass der Prozess vielleicht total interessant war, aber das Ergebnis nicht ganz so, wie man sich's wünscht, ist okay, oder?
Ja, ich glaube, da muss man die Studis manchmal auch auffangen, weil die natürlich auch selbst so geprimed sind, so dass sie natürlich dieses tolle Ergebnis zum Schluss wollen.
Und dann kommen die Gäste und das stimmt.
Und auch zwischen den Professuren gibt es ja Konkurrenz. Ja. So ja.
Aber ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, ne, die eigentlich ist wichtig, was sie lernen, das empfinde ich als ganz einen wichtigen Moment in der Lehre, den Studis das öfter mal zu reflektieren, weil sie das selbst ganz oft nicht merken. Was zu Beginn Katharina auch gesagt hat, ne, wie krass dieser Sprung eigentlich ist, gerade im ersten Jahr oder wenn man vielleicht auch ein Entwurfsstudium macht, das weiter weg ist von den eigenen Fähigkeiten, wenn man weiß, so, das sind jetzt Studierende, die hatten am Anfang total zu kämpfen und vielleicht ist das Endergebnis nicht so gut wie das von den Besten im Studio, aber wenn man den Sprung anschaut, den die gemacht haben, das fehlt mir manchmal auch in der Lehre, dass man das aktiv an die Studis zurückgibt, was man beobachtet.
Ja. Absolut, also kann ich nur zustimmen. Habe ich gar nichts beizufügen. Nein, das sehe ich auch so.
Aber ich sehe das einfach sehr wenig passieren. So, also ich kriege das nur noch mit, dass dann manche so betröppelt nach dem Semester rumstehen, wo ich mir so denke, so eigentlich, ihr müsstet doch gerade richtig stolz auf euch sein, weil ihr so einen großen Sprung gemacht habt. Ja, vielleicht ist das eine kleine Anmerkung für alle, die in der Lehre sind, das ihren Studis mal zu sagen, wenn sie das bemerken.
Wir haben ja schon jetzt mehrmals darauf verwiesen und es liegt hier auch alles auf dem Tisch. Bei mir liegt es auch zu Hause und es liegt auch alles bei uns in Braunschweig in der Professur und tatsächlich, ich habe jetzt keinen Bezug zur ETH so stark, wir haben uns aber ja in Braunschweig kennengelernt, aber auch schon vorher kennen wir dich ja vor allem durch deine Bücher, also vor allem durch das A wie Anstiften, wo eben der Erstjahreskurs wunderschön auch dokumentiert ist. Und das habe ich hier auch schon lange, also der Bauplan, und da steckt ja auch, ich habe jetzt auch einige Vorträge von dir angeschaut, die können wir auch vielleicht nochmal in den Shownotes verlinken. Da sprichst du ja auch über die besondere Bedeutung des Bauplans über was der eigentlich alles kann, dass der über Zeitlichkeit hinweg kann, dass da ja ganz viel Wissen drinsteht, was man auch immer wieder heben kann. Und dass du ja eigentlich auch jedem Architekten rätst, das Zeichnen bei sich zu halten. Also wie kam das, dass du das zusammengetragen hast und dich auch verstärkt mit den Bauplänen auseinandergesetzt hast?
Das war relativ, also die Bücher sind aus ganz unterschiedlichen Motiven entstanden, jedes aus einem anderen. Aber generell, ich mache wahnsinnig gern Bücher. Ist so schön, man hat einfach ein bisschen mehr Freiheit. Eben nicht diese, doch Zeitdruck gibt es auch und Kosten sowieso, aber trotzdem. Nein, aber das Bauplanbuch, das war eigentlich fast etwas zufällig. Ich habe meinen Berufungsvortrag hier halten müssen und irgendwie wollte ich irgendwie einen roten Faden finden, auch bildlich, und dachte, ich zeige keine Fotos, keine Bilder, keine Bauten, sondern nur Pläne, einfach um dem eigentlich eher um dem Vortrag so eine gewisse Struktur und so ein bisschen einen Zusammenhalt zu geben. Es war eher ein Mittel zum Zweck als wirklich die Beschäftigung jetzt mit dem Bauplan. So. Und dann habe ich mich aber natürlich dann mit dem Bauplan beschäftigt, um das überhaupt festmachen zu können. Und dann, ja, das war interessant, das ist irgendwie auf ein Echo gestoßen, dieser Fokus auf den Werkplan, eben nicht die Präsentationszeichnung, nicht die Entwurfszeichnung, sondern das, was auf die Baustelle geht. Und dann habe ich selber irgendwie Feuer gefangen an diesem Thema und habe dann das mal zuerst gesammelt, alle angeschrieben, schick mir Werkpläne. Das Kriterium war nur eines, einfach ein Werkplan, der auf die Baustelle geht und nicht irgendwie ein Showplan. Und dann kamen tolle Sachen und dann haben wir natürlich weitergesucht und auch das GTA fand ich tolle Gelegenheit, mal im GTA-Archiv zu recherchieren. Und weil ich glaube, das ist das Medium immer noch, egal wie es gemacht wird, mit welcher Technik, spielt am Ende keine Rolle. Spielt schon eine Rolle, aber nicht für die Bedeutung. Und ich fand das einfach ein schönes Mittel, das man nicht nur als technisches Mittel begreifen sollte, sondern auch als Ausdrucks, als eine Handschrift des Architekten. Oder? Also das, ich habe immer versucht, den Studenten klarzumachen, dass ein Werkplan einen ästhetischen Wert hat, dass er sehr spezifisch etwas über das Bauwerk, aber auch über einem selber aussagen kann. Weil der Fokus war auch damals sehr auf diesen tollen
Präsentationsplänen.
Ja, und irgendwie finde ich das nicht ganz so interessant wie ein Werkplan, der wirklich etwas vermittelt und eben auch diese Übersetzung machen muss von unverbindlich ist. Oder?
Die Übersetzung ist ja wahnsinnig groß. Ja. Also es ist ja unfassbar, wie aus einem 1:50 ja meist zu dem Wirklichen, es strebt danach auf. Ne? Und das hast du ja auch gesagt, sobald es abgeschlossen ist, ist er eigentlich, verliert er seinen Nutzen, ja, außer uns natürlich weiter zu informieren.
Also Hermann Tschech hat schön gesagt, eigentlich wenn es an den Bauplan geht, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert, da kann man alle Entwurfskizzen in den Apfelkorb schmeißen. Muss man nicht. Aber so zum Sagen, das ist eigentlich das, was am Ende den die Vermittlung macht. Und ich finde, dann hat sich schon gezeigt, wie unterschiedlich diese, also wenn man dann da beginnt zu recherchieren, an die Tiefe geht und das anschaut und versucht zu analysieren, dann sieht man plötzlich, wie subjektiv ein Bauplan ist oder wie fokussiert auf ein Thema. Und das ist eben nicht einfach ein Bauplan, kann ganz unterschiedliche, Schwerpunkte legen, etwas aussagen über die Haltung, über das, was einem interessiert an diesem Bauwerk und so weiter.
Auch was architektonisch wichtig ist, ne?
Ja.
Und was nicht.
Ja, also ich finde, er kann einfach unglaublich viel erzählen, auch über die Zeit, über die Technik.
Wie hast du das so als praktizierende Architektin wahrgenommen, dass dann das Leben im CAD-Programm plötzlich stattfand?
Ja, man kann sich's gar nicht mehr vorstellen ohne, das ist eh klar. Aber was ich etwas vermisse oder was ich schön fand beim Handzeichnen, also das eine ist das freie Handzeichnen. Ich glaube, das brauchen wir immer, oder das haben wir auch im ersten Jahr, war das eigentlich gegeben, dass man von Hand zeichnet. Und aber dieses ein Reinplanzeichnen hat etwas sehr Meditatives. Man zeichnet dann einfach mal und die Gedanken laufen. Und das finde ich beim CAD, dass man immer zuerst rechnen muss. Und also diese ganze Frage des Abstraktionsgrades und von der ersten Skizze zum Werkplan, die finde ich wichtig, oder? Und ich finde das CAD für den Werkplan gar keine Frage mehr, ist ja logisch, oder? Aber diese frühen Stufen, wo es noch etwas ungenau ist, wo man vielleicht die Maße noch nicht genau kennt und so, da gibt es für mich nicht unbedingt einen Ersatz, oder? Und ihr habt da auch irgendwo geschrieben, diese vielen Techniken, die heute zur Verfügung stehen, Rendering und so weiter. Ich bin da nicht so sicher, ob das so ist. Wir haben auch viele Techniken, also wenn man da reinschaut, wieder verloren hat. Also wenn man da den Bauplan zum Beispiel vom Fundament von...
Ah ja.
Das ist das Fundament vom Deutschen Museum von Karl Friedrich Schinkel. Und da sieht man, die Schatten sind aquarelliert von der Balkenlage, oder? Ich meine, das ist verrückt, das ist ja nicht zwingend, aber man sieht dann irgendwie sofort die primäre, die sekundäre Struktur, man sieht das Prinzip.
Das wäre, also würde man quasi heute das rendern, ne? Ja, es hat genau. Eine richtige Tiefe.
Ja, ja. Und ich glaube schon, dass es, man muss alle Techniken benutzen können, aber wichtig ist wahrscheinlich zu wissen, wann ist, das war auch etwas, was ich zu vermitteln suchte, welche Technik ist wann genau die richtige? Und dann kommt man auf interessante Beobachtungen. Die Collage zum Beispiel ist für mich super, wenn es so um gesellschaftliche Nutzungsfragen geht. Wie wird etwas angenommen? Soziale Ideen, Utopien. Und dann fällt einem plötzlich auf, dass die SV und so, dass die gerne mit Collagen gearbeitet haben. Immer wenn es um gesellschaftliche Utopien geht und so weiter. Also ich glaube, jede Technik hat ihre Abstraktion, die soll man genau kennen und einsetzen, da was Sinn macht. Darum würde ich nie sagen, es gibt bessere und schlechtere Techniken, überhaupt nicht. Das Rendering persönlich langweilt mich etwas, weil es so eben nicht mehr abstrahiert und für mich so die Fantasie etwas außen vor lässt.
Es hat sich ja auch so spezialisiert, dass jetzt für normale Wettbewerbe und so das ja auch außer Haus angefertigt wird. Das heißt, es ist extrem weit weggerutscht von demjenigen, der eigentlich die Idee formuliert hat.
Aber das, ich meine, auch da gibt es unglaubliche Unterschiede. Also man kann auch ganz tolle Renderings machen. Ich würde da wirklich keine Wertung machen.
Es gibt ja, oder es wird oft gesagt jetzt, ne, es ist alles so viel komplexer geworden, es sind so viele mehr Entscheidungen oder so viele Themen mehr, die jetzt am Tisch sind. Wie blickst du da drauf? Also würdest du dem zustimmen? Oder ist es eher wie mit dem, wo wir jetzt gerade gesagt haben, dass wir auch einfach viele Sachen vielleicht wieder verlernt haben oder die weg vom Tisch sind?
Ja, ich würde dem nicht zustimmen. Ich meine, klar, es gibt viel mehr Leute, die involviert sind, alle diese Fachspezialisten, die man auch braucht. Dann gibt es die vielen Berater, die man nicht alle braucht, die aber auch involviert sind. Also das ist schon, ich würde nicht mal sagen, komplexer, komplizierter geworden. Gleichzeitig, wenn ich mir vorstelle, wenn ich ein gotisches Gewölbe in einer Kathedrale bauen muss, weiß nicht, ob wir das noch könnten, oder? Oder so wie die Architektur damals verstanden wurde, als eine Disziplin, die Medizin, die Musik, alles Mögliche beinhaltet, die Astronomie. Es war auch komplex, oder? Also ich finde die Behauptung, dass alles komplexer wird, nicht wirklich, stimmt nicht wirklich. Es verlagert sich. In gewissen Dingen sicher die Schichten aufbaut und von Fassaden und so weiter. Klar wird das immer wie vielschichtiger und die Menge an Produkten nimmt zu, das ist klar. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das Bauen komplexer wird. Und die wesentlichen Fragen, die das Bauen, die Gestaltung, die sind immer komplex oder immer gleich schwierig gewesen.
Also ich glaube auch gerade, wenn es um das Thema Schichten oder was brauchen wir eigentlich, was ist alles noch dazu gekommen, liegt das ganz einfach auch oft daran, dass man vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, wie man es einfacher machen könnte. Mhm. Also auch die Frage, also ne, wir hatten vorher schon das Thema Normen oder was sind die externen Zwänge, wo man sich reinzwingen lässt. Das ist für mich schon auch oft die Frage, verteidigen wir oft genug Einfachheit, mhm, auch auf einer Ebene? Oder sind wir uns bewusst darüber, dass es auch einfacher ginge? Vielleicht.
Wobei ich einfach auch nicht einfach nur per se als positiv bewerten. Einfach kann gut oder schlecht sein, oder? Aber ich weiß schon, wo ihr hin wollt.
Angemessen, ne?
Vielleicht. Ja, das ist das Thema. Und
es war gar keine Frage, es war nur die Frage der Auslotung.
Ja, doch, ich finde, da ist ein interessanter Aspekt dabei, weil ich glaube, mit diesem ganzen, wie heißt das, Bauen, Rezyklieren.
Zirkularität.
Ja, zirkuläres Bauen, wird das plötzlich wieder ein Thema, oder? Und die Materialien, die Ressourcen werden kostbar, zum Glück, ist ein Glück für die Architektur, die Baustoffe, wenn die wieder kostbar werden und dann zwingt es vielleicht uns auch glücklicherweise dazu, wieder mehr darüber nachzudenken. Wie nehme ich etwas wieder auseinander und was bleibt übrig, wenn der Bau nicht mehr weiterlebt und so weiter. Also diese Bedingungen heute von der Nachhaltigkeit, ich glaube, das ist für mich ein Glücksfall für die Architektur. Nicht nur, weil es darum geht zu überleben, das ist sowieso klar, aber ich glaube auch, dass er gewisse architektonische Qualitäten wieder fördert. Oder?
Nee, weil ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch ein interessanter Moment, weil wir haben jetzt ja 10, 15 Jahre, wurden sozusagen die Anforderungen neu definiert. Für mich ist jetzt klar, Nachhaltigkeit, Zirkularität, ressourcenschonende Materialverbrauch, das ist jetzt eigentlich so normal. Und jetzt wäre ja eigentlich ein guter Moment, mal wieder eine Idee zur Architektur aufbasierend in diesem New Normal zu finden. Und ich glaube, das kommt jetzt.
Geht schon.
Aber wir sehen ja auch ganz oft, dass sich Projekte oder am Markt realisieren, die dann über diese nachhaltige Sprache und Zertifizierungen, LEED-Zertifizierung und so weiter, das ist so eine werberische Sprache. Und dass man denkt, okay, was ist jetzt mit der Architekturqualität? Da gab es jetzt keinen Faktor für, das wurde nicht faktorisiert. Wie siehst du das? Weil, also ich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, nehme teilweise ist der Diskurs schon sehr gefällig und es ist ja also wirklich sehr Claim, also so Begriffe, die immer Green, die Hersteller sind alle, haben sich darin geschult, wie sie nachhaltig kommunizieren.
Ich finde es interessant, weil das hat ja vielleicht 20 Jahre gibt es das schon als Thema und dummerweise gehöre ich sogar selber etwas dazu. Haben wir uns nicht so um das gekümmert. Das war immer so die Domäne von Architekten, wo das schöne Projekt und so etwas im Hintergrund stand. Wir haben das etwas vernachlässigt, sträflicherweise. Und jetzt kommt das endlich, wird das auch zum architektonischen Thema. Und ich finde, die Schulen müssen da vorausgehen, gehen sie auch, dass das plötzlich eben auch architektonisch ganz interessant ist und keine Einschränkung der Gestaltung, keine Einschränkung für die Schönheit, für die Qualität der Architektur, sondern im Gegenteil, es kann sie sogar befördern. Und das finde ich, das ist, glaube ich, in den Schulen wirklich schon etwas da. Verlangen auch die Studenten. Das hat mich am meisten gefreut hier, dass ich merkte, die Studierenden, die wollen das wirklich, oder? Und in der Praxis ist es aber noch genau das eine Problem, dass alles so deklariert wird, weil es jetzt einfach sein muss. Und wenn es dann darauf ankommt, eben doch sehr viel auf der Strecke bleibt. Also wenn ich da Baustellen sehe, wo betoniert wird, wo es nicht zwingend nötig wäre, das macht mich rasend. Und dann finde ich, es einfach sollte vorbei sein. Tolles Material, aber nur da, wo es Sinn macht. Und da finde ich, klafft noch eine rechte Lücke zwischen dem, was wirklich daneben gemacht wird und dem, was die guten Architekten auch selber testen und Projekte machen.
Da kam auch vorher so ein bisschen die Frage nach der Einfachheit her, weil ich glaube, viele Antworten auf einer baulichen Ebene sind dann halt tatsächlich architektonische im Sinne von Dachüberstand, Verschattung und so weiter. Ne? Und in den letzten 10 Jahren waren es halt vorwiegend, welche Klimaanlage baue ich jetzt da ein? Ne? Also ganz überspitzt gesagt natürlich. Aber man hat ganz oft halt mehr Schichten oder was auch immer gemacht, anstatt dass man mal überlegt hat, was sind eigentlich klimatisch entsprechende architektonische Formen.
Was die man viel interessanter ist, werden. Auch architektonisch viel ergiebiger, oder? Die technischen Lösungen sind ja architektonisch nicht per se interessant, sondern werden erst, man löst technische Probleme, aber mit architektonischen Mitteln, das ist für mich das Ideal, oder? Das war auch im Unterricht immer ein Thema. Also, dass wenn man ein Dachspeier macht, dass das eben mehr ist als nur das Entwässern, sondern dann auch das Inszenieren eines, einem Entwässerung kann man auch inszenieren, oder? Und dann bringt es etwas für die Architektur, das finde ich das Interessante, und da bin ich relativ optimistisch, wenn ich, zumindest wenn ich auf die Schulen blicke, aber auch auf die Architekten, die etwas, ja, so propagieren. Und
beobachtest du die junge Züricher oder Schweizer Szene?
Ja, die finde ich eigentlich toll, muss ich sagen. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele gute, junge Büros, die irgendwie eben auch dieses etwas Hermetische aufbrechen, die unglaublich vielfältig und auch lustvoll und fantasievoll unterwegs sind. Und was ich auch ganz schön finde bei den Jungen, ist, dass sie andere Bürostrukturen testen. Bei uns war einfach immer so der Bürochef und dann war klar und dann hat man ein großes oder ein kleines Büro, aber im Grunde funktioniert es immer gleich. Und da muss ich vielleicht zuerst eine Kritik einbringen, so am ganzen Wettbewerbswesen, das ich zwar für toll halte, auch in der Schweiz besonders, funktioniert es eigentlich gut. Aber diese ungeheuren Hürden, die immer größer werden. Als ich anfing, haben wir große Wettbewerbe mitgemacht, ohne Einschränkungen. Heute muss man so viel, ein Büro haben mit so vielen Angestellten, eine Umsatzzahl von irgendeinem Betrag, der sehr hoch ist. Man muss, wenn man ein Museumwettbewerb machen will, muss man schon ein Museum gebaut und so weiter und so weiter. Also eigentlich sind Erstlingswerke über Wettbewerb gar nicht mehr möglich, oder? Das finde ich echt schade und auch etwas dumm, oder? Und die jungen Büros, die haben so die Leichtigkeit, sich zu Kollektiven, temporären Kollektiven zusammenzuschließen, und die sind viel freier unterwegs, und das finde ich ein Riesenvorteil. Ich finde, das machen sie richtig gut, oder? Also meine Assistenten sind für mich jetzt so die jungen Architekten. Und die haben so schnell mal irgendwie eine neue Konstellation und da wieder mal irgendeine Kooperation. Und das fand ich, das hat mich sehr optimistisch gestimmt, dass vielleicht auch die Art, wie wir Bauprozesse begreifen und Bürostrukturen und so weiter, auch da etwas ändern könnten, oder?
Praktizierst du gerade noch selber? Also arbeitet ihr noch zusammen?
Wir haben noch einen Auftrag von Bauherren, die uns schon sehr, sehr lange treu sind. Und das machen wir. Und irgendwann, ich persönlich, mag nicht mehr so mich wieder da. Ich habe andere Pläne.
Aha, welche?
Ich sage es jetzt, weil ich mich selber etwas unter Druck setzen muss. Ich möchte Graphic Novels zeichnen und ich habe noch keine gemacht, das ist also nur mal so ein Wunschprogramm, aber wenn ich es erzähle, muss ich es dann auch liefern drum.
Wir fragen nach.
Dann freuen wir uns jetzt auf die erste Graphic Novel, das ist sehr schön.
Aber das Bauen, also die Architektur interessiert mich noch genau gleich wie vorher. Das ist ja auch schön, wenn man reist und so, das vergeht ja nicht. Aber die ganzen Rahmenbedingungen vom Bauen, da habe ich nicht so Lust, mich da wieder einzugeben.
Wie blickst du so auf dein eigenes Werk zurück?
Ich war schon, also zum Glück sind wir zu zweit gewesen, die haben uns die Arbeit geteilt, also ich meine auch mit Mitarbeitern, aber ich habe mich schon immer sehr auf die Schule konzentriert. Ich glaube, beides kann man nicht gleich intensiv machen, und die Studierenden stehen dann einfach da. Mhm. Dann geht es gar nicht anders. Und ist mir auch viel näher gewesen. Aber die Verankerung fand ich schon wichtig. Also wenn man gar kein Büro hat, ist es irgendwie unseriös, in Dorf zu unterrichten. Man muss dann schon auch oft selber am Tisch sitzen und was zeichnen und merken, wie schwierig es eigentlich ist, die schöne Form zu finden. Und das war ja vielleicht auch noch ganz interessant, das würde ich jetzt irgendwie gerne noch einbringen. Mhm. Die Momoyo Kajima hat also es war so ein Auftrag des DEARC, die Professoren, die Studierenden und die Assistentinnen zu befragen. Ganz zwei super simple Fragen. Ich kann es jetzt nicht mehr genau wiederholen. Wie sieht man das Beruf? Was ist die Bedeutung des Architekten? Was müssen wir können als Architekten? Und das war für mich sehr erhellend, oder diese Resultate. Einerseits hat man gemerkt, die ganzen Ansprüche an eine gesellschaftliche, die gesellschaftlichen Fragen, die Nachhaltigkeit, das ist ein echtes Anliegen. Das kommt wirklich von den Studierenden und das fand ich sehr, sehr, stimmt mich optimistisch, oder? Es gab zwei unter diesen, weiß nicht wie viel, 100 Fragen, Antworten, gab es zwei, die über Gestaltung und Schönheit gesprochen haben. Der Begriff kam sonst gar nie vor, oder? Und das hat mir dann auch wieder zu denken gegeben. Vielleicht darf man das nicht vergessen, das ist am Ende, also es ist wirklich so eine, ich sage das so einfach, aber ich glaube, es ist einfach, ich glaube, das Nachhaltigste in der Architektur ist wirklich die Schönheit. Die überlebt, die Funktionen ändern, alles ändert ständig, aber das, was bleibt, wenn wir zurückschauen auf die Geschichte, dann ist das nachhaltig, oder? Wenn man sich auch um die Gestalt bemüht. Und das, glaube ich, darf man nicht vergessen, ob der ganzen Diskussion, die jetzt läuft, über alle diese neuen Bauanforderungen und Fragen.
Dass man was schafft, was gesellschaftlich geachtet und geschätzt wird. Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Was ich auch gerade halt stark erlebe in Deutschland, ist ja noch mal ein bisschen auch anders, aber das ist gerade alle Fragen sich auch im universitären Betrieb sehr stark auf die Forschung fokussieren. Also dafür kriegt man sozusagen Lob und institutionelle Anerkennung und was weiß ich, mehr Gehalt und mehr Credits und so. Aber dass dieses Architekturlehren, das wird von der universitären Struktur in Deutschland nicht ganz verstanden, ne? Und dass das einfach wirklich ein Beruf am Mann, an der Frau ist und unglaublich wichtig ist. Und dann sieht man ja auch, also die Architektur hat sich ja gerade sehr geöffnet, interessiert sich ganz stark für Nachhaltigkeit, Ökonomie, technische Fragen. Und dann merkt man kommt überall hin und da sind dann die Spezialisten und man ist in der Architektur dann immer der Partner, der weniger weiß. Und ich glaube, es ist eigentlich es ist gut, aber es ist sehr schwierig, ne? Also, das ist, dass man überall andocken kann, man kann überall mitsprechen, aber man ist ja immer der Generalist, was ich unglaublich gut und wichtig finde, was aber, das hatten wir auch gestern, sehr oft gerade auf den Spezialisten geguckt wird und dem Spezialisten vertraut wird und dem Generalisten eher vielleicht ist es so sicher, lieber zum Spezialisten gehen, ne? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir unsere gesellschaftliche Rolle als Generalisten verteidigen und vertreten und darauf auch aufmerksam machen.
Also da bin ich ganz dabei. Ich glaube auch, die Ausbildung soll generalistisch bleiben und wir sind die koordinieren und die Spezialisten auch brauchen. Aber ich finde, kommt die Gestaltung rein. Da, glaube ich, sind wir die Zuständigen. Und das darf man auf keinen Fall abgeben, oder? Darum auch diese anfängliche Frage, ein Architekt soll noch zeichnen und nicht nur Managerfunktionen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da finde ich wirklich, da sind wir Spezialisten. Eben das, was am Ende die Schönheit ist, das ist ein einfaches Wort, aber es geht darum.
Vielleicht kann ich noch zum Schluss eine Metapher, die ich sehr schön finde, die wir gerade sehr viel im Rahmen der Curriculumsreform, von der du vorher gerade die erste Phase beschrieben hast, ne, Bestandsaufnahme, die Moyomo Kajima gemacht hat, eben mit diesen großen Fragen, was sehen die Studierenden eigentlich als die Aufgabe an? Und wir verwenden da eben gerade diese Metapher des Entwurfs, der die Dinge zusammenführt und die Dinge integriert, gerade sehr stark. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, dass eben das Gestalten die Dinge zusammenführt. Also dass man all diese Dinge, die auf der Karte gerade sind, auch kennen muss, aber dass man sie eben durch die Gestalt zusammenführt.
Ja. Schön gesagt, besser kann ich es gar nicht sagen. Nein, das geht es eigentlich, oder? Und diese Dinge sind ja auch konstant, oder wie soll ich sagen, das ist etwas, was für mich das Wesen der Architektur ausmacht und auch Gültigkeit haben wird. Man wird so oft gefragt, wenn man in die Zukunft schaut. Und das ist vielleicht auch ein Grund, dass man mal wieder aufhören soll, weil man nicht mehr das sollen andere machen, finde ich, und bestimmen. Aber ich werde oft gefragt, was müssen denn die Architekten für die Zukunft können, oder? Erstmal weiß ich das nicht. Zweitens mal werde ich das auch nicht mehr. Also ja, ich finde, das ist eine müßige Frage. Ich finde, die Frage sollte anders lauten, nämlich was für eine Zukunft wollen wir? Und das geht es. Nicht was müssen wir können, sondern was wollen wir? Und das finde ich auch, das sollte auch jetzt in der Schule und für die Studierenden ist das für mich wichtig, sich bewusst zu sein, dass wir das mitbestimmen können und nicht nur das ausführen, was verlangt wird. Also.
Nee, das finde ich wichtig, dieses Thema, dass man das mitgestalten kann. Mhm. Also tatsächlich auch die eigene Involviertheit ist extrem wichtig. Du hast das vorher schon angesprochen, hier die Studierenden sind super aktiv, die reden mit, die fordern auch Dinge ein. Mhm. Und auch deswegen oder vielleicht auch gerade deswegen ändert sich die Schule auch oder ist in einem ständigen Prozess, weil natürlich immer neue Leute hier rein spazieren durch die Tür. Das ist auch ganz, also ist auch für einen Mittelbau und wie du auch das beschreibst.
Die Zukunft sind nicht wir, das sind die Jungen. Und wir können auch gar nicht bestimmen und das ist ja auch das Schöne daran. Oder? Also das finde ich auch an der Lehre schön, weil man das kriegt. Man gibt viel, ihr habt am Anfang so schön gesagt, wie man ausgelaugt ist als Assistent und man vorausgabt sich, aber es kommt unglaublich viel zurück. Und das kommt tatsächlich auch gerade von den Anfängern oder überhaupt von den Studierenden. Das darf man einfach nicht vergessen. Es ist keine Einbahnbewegung, sondern wirklich etwas Reziprokes.
Gut, oder?
Ja, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Nee, super, vielen Dank. Es war total toll. Danke für die Offenheit und das Gespräch. Und ja, danke für deine tollen Bücher.
Ja, bitte. Danke euch.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!